Ich begrüße euch alle zur heutigen Predigt und ich möchte mit euch heute ein Thema anschauen, was dem einen oder anderen bekannt vorkommen könnte, denn heute und auch in der nächsten Woche soll sich das Thema um etwas drehen, was wir häufig draußen sehen, wenn wir durch die Natur gehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und zwar um den Zaun. Was hat der Zaun mit manchen von uns zu tun? Warum ist uns der Zaun vielleicht ein Begriff? Er ist bei uns auf der Gemeindefreizeit zum Thema geworden. Und zwar haben wir uns am Montagvormittag Zeit genommen, um gemeinsam mal zu überlegen, was macht uns als Gemeinde aus? Was könnte das sein, was wir an Stärken in der Gemeinde haben? Was ist das, was Gott in uns hineingelegt hat? Auf der anderen Seite haben wir geschaut, was brauchen eigentlich so die Menschen in unserem Umfeld, in der Nachbarschaft, hier im Dorf, in euren Dörfern, auf Arbeit? Was ist das, was die Menschen brauchen? Und dann haben wir beide Dinge mal gegenübergestellt und geschaut, welcher Schritt sich daraus ergeben könnte, den wir als Gemeinde in Zukunft vielleicht noch mehr in den Fokus nehmen könnten. Eine Sache, die uns helfen kann, weiter Salz und Licht zu sein, wie Lasse eben schon gesagt hat. Und erstmal haben wir gemerkt, dass man darüber öfter reden müsste und nicht nur ein Vormittag reicht, um sich das anzuschauen. Deswegen finde ich es cool, dass wir am 17.11. auch einen Gemeindehauskreis testen wollen, einen Abend, wo wir gemeinsam uns austauschen über Gottes Wort, über die Gemeinde. Und trotzdem haben wir am Ende von diesem Montagvormittag einen Punkt festgehalten, wo wir den Eindruck hatten, dass der in unserer Gemeinde und in unserem Umfeld in Zukunft wichtig sein könnte. Und das führt uns zu diesem Gartenzaun. Wir haben nämlich festgestellt, es gibt immer wieder in unserem Leben Gartenzaunmomente. So habe ich es mal genannt. Also Momente, in denen ein Gespräch mit dem Nachbarn am Zaun entsteht oder Beziehung zu nichtgläubigen Nachbarn schon entstanden ist und man sich hin und wieder über den Glauben unterhält. Oder wenn wir den Zaun mal ein bisschen weiterziehen, ergeben sich immer wieder Momente auf Arbeit, in der Schule, wo auch immer, wo wir merken, dass Gott uns ermutigt, über den Glauben zu sprechen oder Kontakt zu diesen nichtgläubigen Personen aufzunehmen. Gartenzaunmomente, also Momente, in denen wir ganz konkret auf Menschen außerhalb unserer Gemeinde treffen und mit ihnen Beziehungen bauen, neue Beziehungen knüpfen und schauen, wo Gott uns gebraucht. Und wir haben auf der Freizeit gemerkt, dass es für uns als Gemeinde ermutigend sein kann, wenn wir uns gegenseitig noch mehr einen Einblick in unsere Gartenzaunmomente geben. Denn das kann uns motivieren, ermutigen, Beziehungen zu bauen, in Beziehungen zu investieren. Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut an Andis Zeugnis vor einigen Monaten mit der geflohenen ukrainischen Familie an der Tankstelle. Ich vermute, dass das bei einigen noch im Kopf ist. Wer wissen will, was das für ein Gartenzaunmoment für Andi war, der kann ihn gern mal fragen. Solche Erlebnisse mit Menschen und damit auch mit Gott, die ermutigen uns. Die geben uns die Gewissheit, dass wir wirklich was zu sagen haben, dass wir was weitergeben können, dass wir Hoffnung haben, die wir weitergeben können. Und deshalb haben wir bei der Freizeit festgehalten, dass wir uns öfter einen Einblick in unsere Gartenzaunmomente geben wollen. In die Momente, wo Gott uns in unserer Nachbarschaft, vielleicht auch in der Familie, auf Arbeit, wo auch immer gebraucht. Wir haben aber auch festgestellt, dass diese Gartenzaunmomente nicht immer einfach sind. Sie fordern uns hin und wieder heraus, besonders dann, wenn wir merken, ich pralle mit meinem Glauben irgendwie ab. Der Glaube selbst steht wie so ein Zaun zwischen mir und meinem Gegenüber. Manchmal merken wir auch selber, dass wir irgendwie Schwierigkeiten damit haben, unseren Glauben bei anderen auszudrücken. Manchmal haben wir eher Angst vor diesen Gartenzaunmomenten. Und auch das haben wir bei der Freizeit festgestellt. Und deshalb haben wir festgehalten, dass wir in der Gemeinde auch offener über unsere Herausforderungen bei den Gartenzaungesprächen reden wollen, um konkret beten zu können, um unterstützen zu können, da wo wir herausgefordert sind. Um beten zu können für uns, aber auch für die Person auf der anderen Seite des Zauns. Gartenzaunmomente ermutigen und sie brauchen Gebetsunterstützung. Und für beides wollen wir uns heute und auch in der nächsten Woche Zeit nehmen, damit wir merken, ja, das hilft uns als Gemeinde und damit besonders auch den Menschen, denen wir am Zaun, im Alltag, im Umfeld begegnen. Da wollen wir regelmäßig drauf gucken. Und heute habe ich uns einen Gartenzaun-Moment aus der Bibel mitgebracht, der uns einfach ermutigen soll, mit dem, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, an den Zaun zu treten, zu denen, die Jesus brauchen. Nächste Woche wollen wir uns unter anderem Zeit nehmen, auch viel einander zuzuhören. Wir wollen uns mit unseren Gartenzaunmomenten gegenseitig ermutigen und für unsere Herausforderungen dabei beten. Und heute, der Gartenzaunmoment, den ich mitgebracht habe, den finden wir in Markus 6, 30 bis 44. Ich habe ihn mitgebracht hier vorne, könnt ihr mitlesen. Markus 6, 30 bis 44. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen.
Oh, Essen. Machen wir da schon? Nee, noch nicht. Entschuldigung, ich muss kurz gucken.
Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein, und man sah sie wegfahren, und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sich alle lagerten tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 200 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für dein Wort, für diesen wunderbaren, wundersamen Text. Und ich bete, dass du in unsere Gartenzaunmomente durch diesen Text sprichst, dass wir dir begegnen und ermutigt werden von dir und deinem Wort. Amen. Die Speisung der 5000, ein Wunder, was nicht umsonst zu einem der bekanntesten gehört. Wir lesen schließlich in allen Evangelien von diesem Wunder. In Matthäus 14, hier in Markus 6, dann in Lukas 9 und in Johannes 6. Und in Johannes ist es in dem Punkt noch etwas ausführlicher, dass da von dem Jungen die Rede ist, der die 2 Fische und 5 Brote bringt. Und wenn man diesen Text mit dem Hintergedanken liest, dass wir diese und nächste Woche über Gartenzaunmomente nachdenken wollen, fragt man sich erstmal, wo ist hier der Gartenzaun? Und ja, ein Gartenzaun wird nicht ganz konkret in diesem Wunder angesprochen. Das Wort Gartenzaun, ich habe mal geguckt, kommt leider an keiner Stelle in der Bibel vor. Wir lesen zwar in Matthäus 21 zum Beispiel oder in Markus 12 im Gleichnis vom Weinbergbesitzer davon, dass der Hausherr einen Zaun um seinen Weinberg gezogen hat, aber der Gartenzaun bekommt wenig Beachtung in der Bibel, und trotzdem passt dieses Speisewunder sehr, sehr gut zu unserem Thema, denn die Jünger erleben hier einen Gartenzaunmoment, einen Moment, indem sie in Kontakt mit Menschen außerhalb ihres bekannten Jesuskreises kommen. Aber erstmal der Reihe nach, was war davor passiert, vor diesem Ereignis? Jesus hatte seine Apostel in Zweierteams losgeschickt, um sie für eine gewisse Zeit Erfahrung zu sammeln mit dem Dienst für Jesus. Und diese Zeit hatte es in sich. Sie predigten viel von der Umkehr, sie trieben viele Dämonen aus, sie salbten viele Kranke und machten sie gesund. Und zu diesem vollen Terminkalender kam noch hinzu, dass in dieser Zeit Johannes der Täufer grausam zu Tode gekommen war, was die Apostel vermutlich auch mitbekommen hatten und mit sich rumschleppten. Und so kommen die 12 Jünger körperlich und auch seelisch ausgelaugt zu Jesus, und der erkennt ihre Kraftlosigkeit und ermutigt sie dazu, sich auszuruhen, um körperlich, aber auch seelisch wieder aufzutanken. Sie hatten nicht mal genug Zeit gehabt, ordentlich zu essen. Das zeigt so ein Stück weit, dass es an manchem Bedürfnis einfach gefehlt hat. Doch was dann passiert, ist alles andere als erholsam, denn als sie sich von der Volksmenge, die sich da um sie herum versammelt hatte, distanzieren und an einen anderen, ruhigen Ort fahren, trauen sie ihren Augen nicht, denn die, die sie gerade verlassen hatten, warten am anderen Ufer schon wieder auf sie. Das hat mich ein bisschen an das Märchen vom Hase und Igel erinnert. Und wie reagiert Jesus jetzt darauf? Er dreht nicht wieder um und paddelt schnell wieder weg, sondern er begibt sich bewusst in diese, auch für die Jünger, wieder herausfordernde Situation. Jesus hatte die Jünger beauftragt, sich wieder auftanken zu lassen, doch stattdessen lässt Jesus sie in die nächste Herausforderung paddeln. Anstatt an einem stillen Platz in Ruhe zu essen, fährt Jesus mit seinen Jüngern zu 5000 anderen, die auch essen wollen. Und auch wenn Jesus diese Menschen extrem am Herzen lagen, weil sie wie Schafe umherirrten, die keinen Hirten haben, fällt es dem Leser von dem Text schwer zu glauben, dass die Jünger völlig damit einverstanden waren, dass sie wieder unter Leuten waren. Und was macht Jesus dann noch? Er beginnt erstmal eine lange Predigt zu halten. Und als es schon dunkel wird, wagen die Jünger dann mal zu fragen, hey, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht langsam mal Feierabend machen? Die Jünger sagen zwar, dass Jesus die Leute doch nach Hause schicken soll, damit die essen können, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es den Jüngern hier mindestens ein bisschen auch um sich selber ging, denn sie hatten ja immer noch nichts gegessen. Und dann kommt Jesus auf eine super Idee: Gebt ihr ihnen doch zu essen, kümmert ihr euch doch um sie, ladet sie ein, versorgt sie. Und an der Reaktion von den Jüngern kann man erahnen, dass sie diese ganze Situation mittlerweile ziemlich überfordert. Wie jetzt? Sollen wir jetzt noch lostingeln und Essen besorgen? Vermutlich hat sich der ein oder andere auch gedacht, Jesus, ruht euch aus, tankt Kraft, war da nicht vorhin irgendwas? Jetzt sollen wir auch noch die Versorger spielen? Ach so, wir sollen verteilen, was da ist. Okay, toll. 2 Fische, 5 Brote, das wird ja ein super Festschmaus. Jesus, also so langsam kommen wir an unsere Grenzen. An Grenzen kommen. Das passt ziemlich gut jetzt zu unseren Gartenzaun-Momenten. Denn so wie ein Gartenzaun Grenzen markiert, zeigen uns unsere Gartenzaun-Momente immer wieder unsere Grenzen auf. Bei mir sehen die Grenzen ganz unterschiedlich aus. Ich gehe zum Beispiel ins Fitnessstudio und bekomme dann manchmal so das ein oder andere Umkleidekabinengespräch mit. Und ich frage Gott öfter, wie kann ich hier Kontakt aufnehmen? Die reden so anders miteinander, die gebrauchen Worte, die in meinem Wortschatz nicht vorkommen. Jesus, ich komme da echt an meine Grenzen. Oder wir haben einen guten Kontakt zu einer nichtgläubigen Familie hier im Dorf und schon lange hatten wir uns vorgenommen, uns gegenseitig zum Kaffeetrinken einzuladen, doch dann war hier was und da was und der war krank und da ein Termin und schnell kam man an seine Zeitgrenzen. Oder vor einiger Zeit habe ich eine Person kennengelernt, die mir einige Dinge aus ihrem Leben anvertraut hat, und ich habe viel für diese Person gebetet. Sie wohnt weiter weg von hier und haben versucht, ab und zu Kontakt aufzunehmen. Ich habe versucht, dieser Person bestmöglich zu helfen. Ich habe aber auch gemerkt, das sind Dinge in deinem Leben, da bin ich, denke ich, nicht der richtige Ansprechpartner. Da komme ich mit meiner Qualifikation an meine Grenzen. Gartenzaun-Momente sind Grenzerfahrungen. Gartenzaunmomente sind Grenzerfahrungen. So wie die Jünger mit ihren Möglichkeiten am Ende waren, kommen wir häufig beim Kontakt mit Nichtchristen hin und wieder an Punkte, die uns unsere Grenzen aufzeigen. Wo wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Wo wir nicht wissen, wie wir überhaupt Kontakt aufbauen sollen. Wo wir nicht wissen, wie das von unserer Seite aus sinnvoll laufen soll. Gartenzaunmomente. Der Kontakt mit nichtgläubigen Menschen zeigt uns mal mehr, mal weniger unsere Grenzen auf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme ungern an meine Grenzen. Ich habe gern alles unter Kontrolle. Ich gehe gerne in Gespräche, wo ich weiß, dass ich alles Nötige im Petto habe. Und weil ich weiß, dass mich Gartenzaunmomente hin und wieder an meine Grenzen bringen könnten, neue und ungewisse Erfahrungen mit sich bringen, fällt es mir auch immer mal wieder schwer, sie anzukurbeln. Es ist mir oft schwer vorstellbar, wie da was wachsen kann mit meinen kleinen Möglichkeiten. So wie es den Jüngern sicher auch schwer fiel, über die begrenzte Anzahl von Broten und Fischen hinwegzudenken. Gartenzaunmomente sind Grenzerfahrungen. Was machen wir mit diesem Punkt? Wir wollen ihn ernst nehmen und uns dadurch ermutigen lassen. Ermutigen durch Grenzerfahrung, fragt man sich erstmal, wie das gehen kann. Das kann zum Beispiel dadurch gehen, dass man sich gegenseitig eingesteht, dass wir in unseren unterschiedlichen Gartenzaunmomenten auf Arbeit, in der Schule, wo auch immer, an unsere Grenzen kommen. Es bringt nicht viel, gelegentlich nur von den großen, tollen Veränderungen Zeugnis zu geben, die Gott durch uns in den Nachbarn bewirkt hat, und zu verschweigen, was da an Anfechtungen, an Ratlosigkeit, an Zeitnot, an schrägen Blicken und so weiter dahinter steckt und wo wir auch an unsere Grenzen gekommen sind. Wir müssen nicht verschweigen, wenn uns der Kontakt zu Nichtchristen an unsere Grenzen bringt, sondern es ermutigt mich zum Beispiel zu hören, wenn jemand erzählt, dass ich ja doch nicht der Einzige bin, dem schnell die Worte fehlen oder dem es nicht so leicht fällt, diesen ersten Schritt auf Menschen zuzugehen. Lass uns nicht nur unsere schönen Gartenzaunmomente teilen, sondern auch an unseren Grenzerfahrungen teilhaben. Denn dadurch können wir uns im Gebet, durch Ermutigung, durch Tipps, durch Hilfestellung gegenseitig stärken. Und dafür wollen wir uns nächste Woche ganz bewusst Zeit nehmen. Wir wollen uns über das austauschen, was uns in unserem Kontakt zu Nichtchristen herausfordert. Über unsere Grenzerfahrungen sprechen und füreinander beten. Und dazu möchte ich jeden ermutigen, bis nächste Woche mal darüber nachzudenken, ob du im Moment Unterstützung in einem Gartenzaunmoment brauchst. Es gibt dann die Möglichkeit, in kleineren Gruppen sich darüber auszutauschen und konkret füreinander zu beten. Wenn dich was herausfordert oder an deine Grenzen bringt, was du ungern jetzt persönlich vor jemanden nennen möchtest, dann kannst du gerne auch auf einen Zettel anonym aufschreiben, was dich bewegt, und den hinten in den Korb werfen. Und dann werden wir nächste Woche trotzdem dafür beten. Wo siehst du nur die 2 Fische und 5 Brote oder nur deine eigene Kraftlosigkeit, dein Hunger, und kommst bei dem Gedanken darein, ein Licht in dieser nichtgläubigen Welt zu sein, an deine Grenzen? Denk mit Gott im Laufe der Woche mal darüber nach und hab Mut, für dich nächste Woche in diesem Bereich beten zu lassen. Und so sind wir bei der Frage angekommen, die irgendwie die ganze Zeit in dieser Predigt und auch in dem Wunder so mitschwingt. Jesus, warum diese Grenzerfahrung? Du sagst, die Jünger sollen sich ausruhen und du ruderst mit ihnen los, obwohl du doch ganz genau weißt, dass sie gleich wieder vor einer Menschenmenge stehen. Du weißt, dass sie selber nichts wirklich Richtiges gegessen haben und hältst dann erstmal eine lange Predigt, die bis zum Abend geht. Du weißt, dass die Jünger eine anstrengende Zeit und einen vollen Tag voller Grenzerfahrungen hinter sich hatten und stellst sie dann vor die unmögliche Aufgabe, 5000 Leute satt zu machen und das mit so begrenzten Möglichkeiten, 2 Fischen und 5 Broten. Warum, Jesus? Warum ist dir diese Begegnung mit den Leuten so wichtig? Dass wir Kraft tanken können, dass wir endlich was essen können, das ist doch jetzt wichtig. Das war dir doch auch wichtig. warum aber diese 5000 Leute jetzt vor uns? Oder in unsere Zeit gefragt, Jesus, wir haben so viel mit uns, unseren Familien, unserer Gemeinde zu tun, warum immer dieses Licht und Salz sein, wo uns das doch ständig an unsere Grenzen bringen könnte? Auf diese Frage gibt uns dieses Wunder zwei Antworten. Die erste ist, weil wir einen Hirten haben und sie nicht. Weil wir einen Hirten haben und sie nicht. Als Jesus die Menschenmenge sieht, jammerte ihn zu sehen, dass er da 5000 Menschen vor sich hat, die in Gott noch nicht ihren guten Hirten gefunden haben. Im Urtext heißt es hier, er hatte Mitleid, und dieses Wort für Mitleid ist vom griechischen Wort für Herz abgeleitet. Man könnte also auch übersetzen, dass es Jesus das Herz zerrissen hat zu sehen, dass da 5000 Menschen sind, die ohne den guten Hirten durchs Leben gehen, die ihre Grenzerfahrungen mit sich alleine ausmachen müssen. Und weil ihm die hirtenlosen Schafe so wichtig sind, lässt er die Jünger diese Grenzerfahrung mit den 5000 machen. Und weil Jesus dein nichtgläubiger Nachbar, Schulfreund, Bekannter, Verwandter, Arbeitskollege so auf dem Herzen liegt, ist es ihm nicht egal, ob er durch dein Reden, dein Handeln, dein Helfen, deine Aufmerksamkeit zeigt, dass da einen Hirten gibt oder nicht. Jesus ist es ein Herzensanliegen, dass wir den guten Hirten denen vorstellen, die keinen Hirten haben. Und wisst ihr, was ich toll finde? Es sind nicht wir, die in den Gartenzaunmomenten besonders gut dastehen müssen. In Gartenzaunmomenten machen wir keine Eigenwerbung, sondern wir dürfen dem Gegenüber jemanden anderes wichtig machen, nämlich den, der uns zum guten Hirten geworden ist. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt und einen letzten Grund, weshalb Jesus seinen Jünger und auch uns Grenzerfahrungen machen lässt. Und der zweite Grund hat weniger mit denen auf der anderen Seite des Zauns zu tun, sondern eher mit uns selber. Denn was waren die Grenzerfahrungen der Jünger? Sie hatten Hunger. Sie waren ausgepowert. Sie hatten zu wenig Kapazität. Nur 2 Fische und 5 Brote. Doch dann tut Jesus durch seine begrenzten Jünger das Wunder. Er vermehrt diese kleine Kapazität so, dass 5000 Menschen satt werden und sogar noch 12 Körbe übrig sind. Und noch was passiert. Nicht nur die 5000 Männer wurden satt, sondern auch die Jünger hatten nun zu essen, die eben noch wegen ihres Hungers an ihre Grenzen gekommen sind. Und ich bin mir sicher, dieses Erlebnis, dieses Wunder, es muss die Jünger auch unvorstellbar gestärkt haben, gab ihnen neue Kraft, neues Vertrauen in ihren Meister. Die, die eben noch wegen ihrer Kraft in der vergangenen Woche an ihre Grenzen gekommen sind, wurden durch dieses Wundererlebnis wieder aufgetankt. Das war von Anfang an Jesu Wunsch gewesen. Und die, die wegen ihrer Kapazität, den 2 Fischen und 5 Broten an ihre Grenzen gekommen sind, können nun auf 12 volle Körbe blicken und feststellen, Jesus weiß um die Grenzen, doch er lässt die Gartenzaunmomente trotzdem zu. Warum? Weil Jesus uns durch sie stärken will. Weil Jesus uns durch sie stärken will. Warum möchte Gott, dass wir Gartenzaunmomente wahrnehmen, auch wenn sie uns an unsere Grenzen bringen? Weil er, unser guter Hirte, durch uns spricht und selbst die größten Grenzerfahrungen gebrauchen kann, um uns in unserem Glauben, in unserem Vertrauen zu stärken und auch in meinem Gegenüber den Glauben und das Vertrauen wachsen zu lassen. Es ist erstaunlich, wie sehr ich immer noch ermutigt bin von einem ganz kurzen Gespräch im Fitnessstudio vor einigen Monaten mit einer anderen Person, was mir aber trotzdem aufgezeigt hat, dass da was möglich ist, dass Gott was bewirken kann. Ich hätte es nicht gedacht, wegen meiner Grenzen, wegen meiner Andersartigkeit, aber Gott ist es möglich und das stärkt und ermutigt mich bis heute, obwohl es vielleicht nur 2 Minuten waren. Wir wollen uns nächste Woche auch Zeit nehmen, um zu erzählen, wo wir in Vergangenheit oder aktuell erleben, dass Gott die Gartenzaunmomente gebraucht. Denkt auch gern darüber mal in der kommenden Woche nach, ob es was gibt, was ihr mit den anderen teilen wollt. Wo hat Gott trotz seiner Grenzen gewirkt? Wo hat er dich durch Erlebnisse mit Nichtchristen gestärkt? Ich würde mich freuen, wenn wir da nächste Woche uns durch viele Gartenzaunmomente gegenseitig ermutigen können. Und für die Gartenzaunmomente in der kommenden Woche oder für die Momente, in denen wir merken, dass uns Jesus in unserer Begrenztheit begegnen und helfen muss, möchte ich jetzt am Ende der Predigt ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dieser Auftrag ja von dir uns anvertraut ist, anderen Zeugnis zu sein von dir. Zu zeigen, dass wir unsere Hoffnung ganz in einen guten Hirten setzen, der uns hilft, der uns frei gemacht hat, der Hoffnung schenkt. Und das nicht nur für uns, sondern auch für die, die noch nicht an dich glauben, Herr. Auch ihnen willst du diese Hoffnung schenken. Und ich möchte dich bitten, dass wir bereit sind, an den Zaun zu treten. Dass wir bereit sind, auch dann zu reden, wenn wir den Eindruck haben, dass nichts von dem, was wir im Kopf haben, gerade irgendwas bewirken könnte. Jesus, du bist der, der die 2 Fische und 5 Brote vermehrt hat. Du bist der, der die Grenze gesprengt hat. Du bist der, der das Unmögliche möglich gemacht hat. Und so bitte ich dich, dass wir anfangen zu vertrauen, dass du auch mit unseren begrenzten Zeit, Kraft, was auch immer Möglichkeiten wirken kannst und anderen zeigen kannst, dass es da einen guten Hirten gibt, der für sie da sein will. Und so bete ich um deinen Segen für diese Momente, die vielleicht auch in der kommenden Woche auf uns zukommen, Herr. Lass du uns Mut haben. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir einen ganz tollen Hirten haben, der uns gebrauchen will und der aus kleinen Möglichkeiten Großes machen kann. Hilf uns selbst, die kleinsten Möglichkeiten nicht zu verstecken, sondern einzusetzen für dich, Jesus. Amen. Ich möchte uns Gottes Segen zusprechen. Herr, was für ein großes Privileg, als deine Boten unterwegs zu sein, auch in der kommenden Woche, bei all dem, was wir erleben, wo du uns hinschickst. Herr, du kennst das, was vor uns liegt, und wir wollen darauf vertrauen, dass du es gut machst. Und das darf ich uns zusprechen. Es segne und behüte uns, Gott, der Allmächtige und Barmherzige. Der Vater, der nicht nur uns, sondern auch unsere Nachbarn, unsere Familienangehörigen, die Menschen in unserem Umfeld geschaffen hat. Der Sohn, der nicht nur für uns, sondern für alle am Kreuz gestorben ist. Und der Heilige Geist, der in unseren Herzen, aber auch in den Herzen in unserem Umfeld neu wecken möchte, dass wir Gott und seine Vergebung brauchen. Und dass das Leben mit uns, das Leben mit ihm wirklich Hoffnung schenkt. Geht hin im Frieden und mit dem Segen unseres Herrn. Amen. In diesem Sinne eine gesegnete Woche.